Deutschlandfunk. Andruck.
Online-Stores, die LSD, Cannabis, Crystal Meth oder auch reines Heroin anbieten, zu zahlen in Bitcoins und geliefert mit der Post. Ort der Handlung, das sogenannte Darknet. Ein Reportagenband des freien Journalisten Daniel Mützel und der Leiterin der Investigativredaktion des Weiß-Magazins, Theresa Locker, gewährt Einblicke in diese virtuelle Parallelwelt, in der sich besonders deutlich Fluch und Segen des Internets widerspiegeln. Hören Sie eine Rezension von Markus Heumann.
Der ungefähre Ablauf war so, dass der Täter in dem Schnellrestaurant geschossen hat und anschließend dann sich in Richtung Einkaufszentrum bewegt hat und dort die Schießerei fortgeführt hat.
Der Münchner Polizeipräsident Hubertus André auf einer Pressekonferenz nach dem Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum am 22. Juli 2016, bei dem ein 18-Jähriger 9 Menschen und schließlich sich selbst erschoss. Die Waffe für seine fremdenfeindlich motivierte Tat hatte sich der Schüler online besorgt, wie die Ermittler bei der Sichtung seines Computers schnell herausfanden. Genauer in der Schattenwelt des Internets, dem sogenannten Darknet. Die Geschichte des Mörders David S. und seines Waffenlieferanten ist einer der Fälle, mit denen die vorliegende Neuerscheinung Report Darknet beispielhaft das Phänomen des Deep Webs und seines verborgensten Teils des Darknets beleuchtet. Als Deep Web werden jene Bereiche des Internets klassifiziert, die über normale Suchmaschinen nicht auffindbar sind, wie etwa ein durch Passwort geschütztes Firmenintranet, geschützte Datenbanken oder auch das persönliche Konto beim Online-Versandhandel. Prinzipiell aber sind diese Seiten mit normalen Internetbrowsern erreichbar, im Gegensatz zu denen des Darknet. Denn hier ist Anonymität oberstes Gebot, egal ob es um Whistleblowing, Waffenhandel oder Drogenkauf geht. Um diese Anonymität zu erlangen, reicht ein frei verfügbarer spezieller Internetbrowser wie etwa Tor, der nach dem Onion, also Zwiebelprinzip, arbeitet. Der Datenverkehr wird dadurch anonymisiert, dass er über mehrere sogenannte Knoten rund um den Globus geleitet wird, die die Rückverfolgung von Identität und Standort der Nutzer verhindern. Die Ursprünge des Tor-Projekts liegen in den 90er Jahren und haben einen geheimdienstlichen Hintergrund.
Die US-Armee suchte nach einer Technologie, mit der sich amerikanische Agenten im Ausland anonym im Netz bewegen können. Doch das Programm war unausgereift und schlummerte auf alten Rechnern der Navy, bis Tor von Netzaktivisten reaktiviert, weiterentwickelt und 2003 als Open Source veröffentlicht wurde.
Schreiben die Autoren des Buches in ihrer Einleitung. Der erste große Marktplatz im Darknet etablierte sich 2011. Fast 3 Jahre lang war der Drogen-Cyberstore Silk Road online, bevor US-Ermittler den Betreiber in San Francisco stellten, einen 29-jährigen Chemieingenieur. Es dauerte nicht lange, bis er seine Epigonen fand, auch in Deutschland. Ausführlich beschreiben die Autoren etwa die Geschichte der Darknet-Site Shiny Flakes, hinter der ein unauffälliger Leipziger Lehrling steckte.
Shiny Flakes, das war ein 17-Jähriger, der eine Kellnerlehre abgebrochen hat und nicht so genau wusste, was er jetzt machen soll mit seinem Leben und dann die relativ geniale Idee hatte, ein kleines Webbusiness anzumelden und sich vom absoluten Niemand durch eben diese Anonymisierung im Internet zu einem riesigen Drogenboss hochgearbeitet hat innerhalb weniger Monate und eine knappe Tonne Drogen aller Art aus seinem Kinderzimmer verschickt hat, ohne dass es seine Mutter mitbekommen hat.
Erläuterte die Co-Autorin von Report Darknet, Theresa Locker, auf einer Podiumsdiskussion 2019. Im Unterschied zu anderen Büchern über das Darknet, von denen es nicht wenige gibt, nehmen die Autoren in dieser Reportagensammlung einen permanenten Perspektivwechsel vor. Um den Preis einiger unnötiger Doppelungen begegnen wir hier dem arabischen Freiheitsaktivisten ebenso wie dem skrupellosen Waffenhändler, dem engagierten Staatsanwalt wie den Administratoren des Tor-Netzwerkes. Aber auch die Grenzbereiche zum Darknet werden ausgeleuchtet, wie etwa nicht weniger kriminelle Clearnet-Sites, die sich durch ihre Serveradressen zum Beispiel in Russland oder auf den Kokosinseln vor dem Zugriff der Ermittler schützen. Eine solche war zum Beispiel Migrantenschreck des Rechtsextremisten und Waffenhändlers Mario Rönsch, der 2018 in Budapest festgenommen wurde. Mehr aber noch als bei Geschäften mit mit Waffen, Drogen oder gefälschten Dokumenten sind deutsche Ermittler bei Recherchen in der finstersten Ecke des Darknets auf internationale Kooperation angewiesen, beim Handel mit Kinderpornografie, der sich generell in geschlossenen Foren abspielt.
Man muss selber Missbrauchsmaterial hochladen auf solchen Seiten, um reinzukommen. Und natürlich versuchen die Ermittler damit rauszuhalten, weil das die deutschen Ermittler nicht dürfen.
Von einer pauschalen Verteufelung des Darknets ist in diesem Buch indes nicht die Rede. Ausführlich würdigen die Autoren seine positive Funktion für anonyme Informanten und Oppositionelle in diktatorischen Regimen, wie bei der Arabellion ab 2010 oder auch im Weißrussland unserer Tage. Dennoch fällt das Resümee von Theresa Lockers und Daniel Nützels lesenswerter Reportagensammlung ernüchternd aus. Nur eine erst in Ansätzen erkennbare Selbstregulierung, zum Beispiel durch die Tor-Community, könne dem Darknet sein negatives Image nehmen und es zu dem machen, was eigentlich die Intention seiner Erfinder war: zu einem Ort freier Information und ungehinderten Gedankenaustausches. Bis dahin aber gilt:
Die Welt der Anin-Seiten ist ein trister Ort. Im Windschatten libertärer Cyberaktivisten haben es sich Drogenhändler und Waffenschmuggler gemütlich gemacht. Bauen deutsche Männer einen Treffpunkt für Pädosexuelle, um ihren nächsten Missbrauch zu planen. Das birgt die Gefahr einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Solange es düster bleibt, werden auch weiterhin nur die kommen, die sich in der Dunkelheit wohlfühlen.
Daniel Mützel und Theresa Locker, Report Darknet, im Verlag Kunstmann erschienen, die 284 Seiten kosten 24 Euro. Rezensent war Markus Heumann.